Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Folge von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze er, ihm Pronomina und heute geht es in die Precons des Herr der Ringe Sets. Ja, sie sind jetzt einigermaßen lange draußen, zumindest wenn es um den Product Cycle von MTG geht. In letzter Zeit war es ja einfach super krass, aber ich hatte einfach noch nicht so richtig die Kapazität mental, mich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Ich weiß, es passt eigentlich auch ganz gut zum allgemein meinem Empfinden für dieses Set. Ich finde es fantastisch. Es gibt ganz viele tolle Karten, super viel cooler Stuff, aber irgendwie habe ich schon wieder die Hälfte des gesamten Bumses vergessen, wenn nicht sogar mehr. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht bin ich auch einfach aktuell übersättigt. Aber ich dachte immer, ich wäre sehr gut da drin, auch bei zum Beispiel sehr intensiven legendären Kreaturen, also Sets, die viele Legendaries haben. So rum ist es besser ausgedrückt. Da so halbwegs den Überblick zu halten, was es alles gibt. Und das ist jetzt letzten Endes mit Tales of Middle-earth komplett aus dem Fenster. Das kriege ich einfach nicht mehr hin. Dementsprechend hatte ich noch nicht so richtig die Muße, tiefer in die Precons einzusteigen. Ich habe mir jetzt aber die Karten angeguckt. Und ganz, ganz wichtig, das sind die, ich habe 10 Karten, es ist tatsächlich eher Zufall, dass es 10 sind, rausgesucht, die keine Reprints sind, von denen ich denke, die sind cool, mit denen kann man irgendwie lustigen Schwachsinn anstellen. Das kann von sehr spezifischen Strategien über eigene Command-Decks und so weiter und so fort sein, muss nichts unbedingt irgendwas Besonderes sein und es ist gerankt nach meinem Empfinden, wie viel Spaß ich damit hätte wahrscheinlich oder wie effektiv ich die Karten finde. Na, so eine kleine Mischung daraus. Ich werde keine Folge zu Reprints machen oder Deck-Reviews, das wäre mir am Ende einfach zu viel. Aber wir wollen gleich mal in die Karten einsteigen, die ich mir rausgesucht habe. Vorher noch das Übliche. Wenn ihr es cool findet, was ich hier veranstalte, würde ich mich natürlich über jedwede Form von Interaktion freuen. Likes auf die Fotos und Reels bei Instagram. Bei Twitter Retweets und Liken und Kommentieren. Ihr kommt auf den Discord-Server der Podriders. Da könnt ihr über sehr viele Themen reden, über True Crime, über Filme, über Gaming oder ihr scrollt ein bisschen weiter runter und redet halt exklusiv nur über Magic. Auch das geht. Oder ihr sagt bei Spotify, ey, bester Podcast ever, 5 Sterne und das gleiche bei Apple Podcast und schreibt noch irgendwie eine 5-Sterne-Review. Das würde mich alles sehr, sehr freuen. Aber so, genügend davon, ab in die Karten. Die erste Karte, die ich herausstellen möchte, ist Shelob Dreadweaver. Ich habe jetzt übrigens nur die englischen Namen rausgesucht. Ich bin bei Scryfall parallel. 3 farblos, ein schwarzes für einen Spendendämon. Legendär natürlich. Es geht hier um Kankra. Und immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur eines Gegners stirbt, geht sie stattdessen ins Exil. Und dann gibt es noch 2 aktivierte Fähigkeiten. 2 farblose, ein schwarzes. Wir können eine Kreaturenkarte, die mit Shelob ins Exil geschickt wurde, zurück in den Friedhof der BesitzerInnen legen und 2 1/1-Karte auf Shelob packen und eine Karte ziehen. Das bedeutet, wir haben Card Draw und wenn wir sie als Commanderin zum Beispiel hätten, wird sie automatisch stärker. Aber wir können auch für ein farbloses, ein schwarzes und X eine Kreaturenkarte mit Mana Value X, die mit Shelob ins Exil geschickt wurde, getappt unter unsere Kontrolle ins Spielfeld bringen. Wir haben hier also erstmal einen schönen Hoser-Effekt. Kreaturen sterben nicht, sondern gehen direkt ins Exil. Hatten wir in letzter Zeit gar nicht so selten. So Kram wie
Gisa Glorious Resurrector hatten wir, oh Gott, wo kommt der denn her?
Pardon. Zum Beispiel, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit gab es ordentlich Graveyard Hate, was Graveyard Strategie ein bisschen schwieriger gemacht hat, aber naja, das gehört nun mal dazu. Der erste Effekt ist nett. Es ist Card Draw, schwarzer, für 3 Mana. Machen wir sowas ganz gerne mal. Die Karte zurücklegen, ja, ist ärgerlich. Aber vielleicht können wir damit ja irgendwie noch anderen Unfug anstellen. Oder wir werden sie anders los. Oder vielleicht benutzt die Person einfach den Friedhof ja auch nicht. Auch das gibt es. Und der Reanimate-Effekt ist ziemlich cool. Man muss natürlich 4 Mana dafür ausgeben. Aber da steht nicht, dass man es als Hexerei benutzen muss. Das heißt, wir können es einfach auf Instant Speed machen, können uns irgendwas mit einem coolen ETB-Effekt oder so holen oder Surprise Blocker geht nicht, weil die kommt getappt im Spiel, außer wir haben irgendwie Spaß in Kram wie Amulet of Vigor oder ähnliches. Aber es ist einfach ein sehr interessanter und uniker Effekt. Dementsprechend, ob man jetzt ein Commander-Deck komplett um Shelob rumbaut oder sie in die 99 von Legendary Matters, von irgendwelchen absurden Reanimator-Decks oder sonstigen schmeißt. Ich sehe da viel Potenzial für und ich glaube, die kann sehr viel Spaß machen. Ein bisschen nischiger, aber nichtsdestotrotz ziemlich witzig, finde ich Faramir, Steward of Gondor. Ein farblos, ein weiß, ein blau, 2/2, auch ein legendärer Mensch. Noble, für Adliger, ich weiß gar nicht, wie das in Deutsch übersetzt wird. Immer wenn eine legendäre Kreatur mit Mana-Value 4 oder größer ins Spielfeld unter unserer Kontrolle kommt, werden wir zum Monarchen. Die eine der beliebtesten Mechaniken überhaupt in Casual Commander, Monarch ist immer fein und am Anfang unseres Endsteps, falls wir der Monarch sind, machen wir 2/1 weiße Mensch-Soldaten-Kreaturen-Token. Wir gehen also automatisch weit und Faramir sagt uns, ey, spreche legendäre Kreaturen mit hohem Mana-Value und du wirst König. Was flavormäßig natürlich super cool ist, aber was auch spielmechanisch tatsächlich ziemlich nice ist. Die Mana-Value 4 oder höher ist relativ hoch angesetzt und ich glaube, alleine als Commander wird es schwierig mit ihm. Aber es gibt so viele legendäre Kreaturen inzwischen, dass jeder Hans und Franz ein Legendary Matters Deck hat. Meins ist Absahn, da kann ich Faramir leider nicht mit drin spielen lassen. Aber dass wir dann auch noch zusätzlich zu der Karte, die wir ziehen als Monarch, einen anderen Payoff bekommen, nämlich Mensch-Soldaten-Kreaturen-Token, die man auch noch für irgendwelchen anderen Bullshit benutzen kann, die macht einfach Spaß. Und hat, glaube ich, auch hier diverse Anwendungsfähigkeiten. Wie gesagt, ein bisschen spitzer als bei Shelob, aber da alleine, weil Monarch draufsteht, habe ich sie höher eingeschätzt. Dann eine Karte, bei der sich alle einig sind. Flavormäßig 100% beste Karte der Precons wahrscheinlich. Ich finde sie tatsächlich auch spielerisch ganz gut. Bilbo, Birthday Celebrant. Ein Weiß, ein Schwarz, ein Grün, also eine Absahn-Legende, Halfling Rouge. Immer wenn wir ein Leben bekommen würden, kriegen wir, oder immer wenn wir ein Leben bekommen würden, kriegen wir so viel Leben plus 1 stattdessen. Und für 5 Mana und Bilbo ins Exil schicken, dürfen wir unsere Bibliothek nach einer beliebigen Anzahl von Kreaturenkarten durchsuchen, sie aufs Spielfeld packen und mischen. Das dürfen wir aber nur machen, wenn wir 111 oder mehr Leben haben, also so viele Jahre wie Bilbo feiert. Der zweite Effekt ist natürlich ein Meme. Sollen wir das schaffen? Ey, cool, nehme ich. Aber wir haben in dieser Farbkombination so viele Life-Gain-Effekte. Es gibt Weiß-Grün, also Celestia ist bekannt als Life-Gain-Theme. Orzhov hat die ganzen Aristocrats-Gedönse, womit wir Leben bekommen. Und Golgari, also Schwarz-Grün, hat durch Strixhaven eben auch dieses Lebenstheme mitbekommen. Und ich glaube, alleine durch den Effekt, dass wir so viel Leben plus 1 bekommen, ist Bilbo mit der beste Absahn Life Gain Commander, den man sich eigentlich so vorstellen kann. Wenn man jetzt mit irgendwie Partnern arbeitet, dann passt er aber auch hervorragend ins Deck. Und sollten wir wirklich mal zu 111 Leben kommen, dann gewinnen wir einfach das Spiel, weil wir alle Kreaturenkarten aufs Feld pupen können. Es ich glaube noch nicht mal, dass er allzu bedrohlich ist. Alleine durch den Effekt. Wenn man dann noch irgendwie Payoffs hat, die dadurch triggern, wie viel Leben wir bekommen haben, mit den ganzen Soul Sisters und was es nicht so alles gibt. Dadurch kann man, damit kann man ein äußerst potentes und cooles und vielfältiges Live-Game-Deck bauen. Deswegen habe ich Bilbo, wo bin ich jetzt? 10, 8, 9, ich glaube Platz 8. Ich habe es nicht nummeriert auf meiner Liste hier, aber einfach eine sehr spaßige Karte. Dadurch, dass sie drei Farben hat, ist sie jetzt, kann man sie nicht in jedes Deck schmeißen. Aber wer mal ein Live-Game-Deck bauen möchte, kommt, glaube ich, um Bilbo nicht drum herum. Zumindest in diesen Farben. Ein Kartentyp, der natürlich in diesem Set viel, also nicht gepusht wurde, aber wo man ordentlich was mitbekommen hat, sind die Sagen. Ist bekanntermaßen, bin ich großer Fan davon. Und der Song of Erendil ist mit einer der besten, wie ich finde. Drei farblose, grün, blau. der typische Sagentext. Level 1 oder Chapter 1. Wir wenden Hellsicht 2 an und ziehen 2 Karten. 5 Mana 2 Karten ziehen ist jetzt nicht so die großartigste Rate. Was haben wir denn noch? Nummer 2. Wir machen einen Schatzspielstein und einen 2-2 blauen Vogelspielstein, der fliegen kann. Also haben wir jetzt einen Treasure bekommen. Wir rampen also so ein bisschen und haben auch noch einen Burp. Und Chapter 3 ist dann das, was das Ganze ziemlich krass macht. Wir packen auf jede Kreatur, die wir kontrollieren, die nicht fliegen kann, einen Flugcounter. Auf einmal hat man da irgendwie einen ganzen Haufen an fliegender Mistviecher, die eure Gegner verprügeln. Hellsicht sollte man eigentlich im Commander oder generell im Magic nicht unbedingt unterschätzen. Die Elfen arbeiten mit dieser Mechanik sehr viel in dem Set und dadurch kann man die Bibliothek schön nach dem eigenen Belieben vorbereiten und gucken, was brauche ich denn jetzt in der Situation, die wir haben. 5 Mana ist ein relativ hoher Preis, aber gerade wenn man Sagen so spielt wie ich, dass man zwischen den Chaptern hin und her switchen kann, eigentlich so halb wie man lustig ist, kann man damit eine ganze Menge an Schwachsinn anstellen und eine ganze Menge auch an Karten ziehen. Und das letzte Level ist dann eben, oder das letzte Kapitel, ist eine schöne Art Finisher, wenn man ein schönes Board hat, noch so irgendwie den letzten Schaden durchdrücken muss, dann mit den fliegenden Kreaturen noch mal draufhauen zu können, macht das Ganze einfach sehr unterhaltsam. Eine Karte, bei der die Diskussion schwieriger ist, wie ich finde, ist der Cavern Horde Dragon. 7 farblose Rot-Rot, also eine 9-Mana-Kreatur, 6-6, Drache offensichtlich, mit Fliegen, Trampel und Eile. Kann also sofort losschießen. Das Interessante dabei ist, dass er weniger kostet, nämlich x Mana weniger für die höchste Nummer an Artefakten, die ein Gegner, eine Gegnerin kontrolliert. Sollte also eine Person 4 Artefakte haben, kostet der Boy 4 weniger, also nur noch 5 Mana. Und immer wenn der Cavern Horde Dragon einem Spieler, einer Spielerin Kampfschaden zufügt, dürfen wir für jedes Artefakt, was diese Person kontrolliert, einen Schatzspielstein machen. Wir können also, die Idee hinter dieser Karte ist, jemand hat viele Artefakte, es gab im March of the Machine in den Precons gab es zum Beispiel den Kimball, was genau darauf ausgelegt ist, einfach nur einen Haufen von verschiedenen Schatz-Artefakt-Token zu generieren. Und auf diese Decks hat es der Drache dann abgesehen. Dadurch, dass er trampelt, wird er wahrscheinlich Schaden machen. Dadurch, dass er Eile hat, darf er sofort angreifen. Und dass er euch auch noch belohnt dafür, dass wir Kampfschaden machen, ist einfach enorm mächtig. Es gab dann den Vergleich mit dem Copper Dragon, der Ancient Copper Dragon aus Battle for Baldur's Gate, der keine Eile hat und bei dem man wie 20 Würfel für einen Kampfschaden macht und guckt, wie viel Schätze man macht. Der ist einfach ein absoluter Lightning Rod für Removal. Der Cavern Horde Dragon darf eben sofort loslegen und kostet nicht immer 7 Mana, sondern je nachdem, was für eine Spielgruppe ihr seid, kann er zwischen 2 roten und 6 Mana, glaube ich, so ziemlich alles kosten. Und selbst 6 Mana ist für diese Kreatur eine gute Rate. Und irgendjemand wird immer zwei Artefakte draußen haben. Oder drei in diesem Fall. Das schlägt sich tatsächlich auch im Preis nieder. Von den Karten, die ich gesehen habe, ist es eine der teureren aus dem Set. Wenn man sie einzeln kaufen möchte, die kostet knapp 23 Euro. Oder nee, 17 Euro hier laut Scryfall. Ist viel Kohle. Ich habe mir überlegt, sie für mein in Arbeit befindliches Drachendeck zu holen, weil sie da einfach sehr gut reinpassen sollte, weil es auch so ein bisschen mit den Schatzspielsteinen spielt. Ich überleg's mir noch mal. Und ich bin sehr gespannt, wenn jemand Erfahrung mit dieser Karte hat, was ihr dazu sagt, ob die sich lohnt. Denn es wird massiv davon abhängen, wie viel sie im Durchschnitt am Ende einfach kostet. Aber alleine für die Möglichkeit, für zwei rote und 6/6er fliegenden Drachen aufs Feld zu schmeißen mit auch noch Vorteilen und Upside, nehme ich gerne mit. Dann auf Platz 5, wenn ich mich nicht irre, 1, 2, 3, 4, 5, ja, haben wir einen interaktiven Spruch. Seltsam, ich weiß, sowas kennt man normalerweise gar nicht von mir. Raise the Palisade. 4 farblose, ein blaues, eine Hexerei. Ist, glaube ich, aus dem Elfen-Precon. Wir wählen einen Kreaturentypen und dann schmeißen wir alle Kreaturen, die nicht von dem gewählten Typen sind, auf die Hand der BesitzerInnen zurück. Diese Art Effekt ist ein bisschen tricky. Es gibt zum Beispiel den Cyclone Summoner aus, der war glaube ich aus Kaltheim, der für 7 Mana eine große Kreatur ist und alle Giants und oder Wizards verschont und den Rest bounced. Dadurch hatte ich das schon mal, dass auf einmal jemand mit einem Wizard Deck da saß und ja, nett. Ich hau dann jetzt die alle anderen. Danke, dass du da den Weg frei gemacht hast. Raise the Palisade kostet allerdings 2 Mana weniger, hat vielleicht auch noch irgendwelche lustigen Hexerei-Synergien. Und ihr dürft es auswählen, was liegen bleibt. Es muss ja nicht das sein, was ihr alles auf dem Feld habt, sondern ihr könnt irgendwie sagen, okay, da hat jetzt einer einen Menschen und der Rest, also ein Human-Token und der Rest ist irgendwie Goblins, Elfen und sonst was. Und dann sagt ihr einfach, ja, der Human bleibt da und der Rest kann sich bitte verziehen. Und so eine Art Mass-Bounce für 5 Mana ist enorm mächtig und kann euch auch eben das Spiel gewinnen. Also ist eine ziemlich coole Karte. Ich wollte sie mir für mein Mono-Blaues Spirit-Deck holen. 7 Euro gerade laut Scryfall ist eine Menge. Aber diese Art von Mars-Bounce ist einfach eigentlich immer gut. Und gerade wenn ihr ein Kreaturentypen-starkes Deck habt, dann führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Ich würde sogar sagen, das geht so ein bisschen Richtung Staple. Ob der Galadrim Ambush auch ein Staple ist, das wird sich zeigen. Wir hatten ja vor einiger Zeit die schöne Diskussion über Inkshield. Und jetzt haben wir wieder einen Fog-Effekt, der euch Token liefert. 3 farblose, ein grünes Instant. Man macht x11 grüne 11 Krieger-Kreaturen-Token, wobei x gleich die normalen angreifenden Kreaturen ist. Wir verhindern allen Kampfschaden, der in diesem Zug von Nicht-Elfen zugefügt wird. Ähnliches wie bei Raise the Palisade, muss man natürlich gucken, was auf dem Feld so ist. Aber wir können dadurch sehr leicht offen wirken und dann aber sagen, haha, guck mal hier, ich habe jetzt hier eine ganze Menge an Elfen und habe nur profitable Blocks, du bist offen und der Backswing ist fies. Ich finde die Karte wunderbar gebalanced. 4 Mana für so einen Effekt ist saustark. Arachnogenesis kostet 3 Mana und die Spinnen sind ein bisschen besser. Mit 1-2 Reach, aber dafür gibt es deutlich mehr 11 Synergien auf verschiedene Art und Weise. Und Inkshield, wissen wir alle, ist einfach eine saustarke Karte. Dementsprechend finde ich Galadrim Ambush irgendwo schön in der Mitte. Die Karte ist eben auch nicht nur in Elfendecks gut, sondern man kann sie auch in, was weiß ich, Monogrün, glaube ich, ganz gut spielen. Müsste man mal gucken, ausprobieren. Aber allein, wenn ich daran denke, dass man sowas hat wie Tribute to the World Tree, woraus dann auf einmal alles 3-3er werden, ist nicht verkehrt. Und eine andere Sache. Hier steht nicht, wer angreifen muss. Ich glaube, das ist nämlich auch noch der Unterschied bei Inkshield und bei Arachnogenesis. Ihr könnt Galadrim Ambush aktiv einsetzen. sagen wir, der Staub hat sich gelegt, nachdem Schaden verteilt wurde, gibt es dann noch die End of Combat, die Phase, oder nee, nicht Phase, sondern den Schritt. Wenn ihr immer noch 5 angreifende Kreaturen habt, könnt ihr Galadrim Ambush spielen und habt auf einmal 5-1-1er, die ihr als Verteidigung benutzen könnt und somit eure Gegner überraschen. Also schön vielseitig einsetzbar. 4 Mana ist natürlich ein hoher Preis. Es gibt viele 4-Mana-Spells. Ist, glaube ich, einer der, der die meisten Karten, also der Slot, der am meisten Karten in sich vereint in Commander-Decks inzwischen. Aber alleine für den Überraschungseffekt mag ich ja sowas ganz gerne. Apropos Überraschungseffekt. Too Greedily, Too Deep hat einen absoluten What-the-fuck-Faktor, finde ich, wenn man sie spielt. 5 farblose Schwarz-Rot-Hexerei. Man packt eine Kreaturenkarte aus einem Friedhof unter die eigene Kontrolle ins Spielfeld und diese Kreatur fügt dann allen anderen Kreaturen Schaden in Höhe ihrer Stärke zu. Ich liebe teure Reanimation-Spells, die noch irgendwelche seltsamen Nebeneffekte haben. Und hier dürfen wir uns aus irgendeinem Friedhof etwas raussuchen, was dann, wenn alles gut läuft, auch noch in einem Boardwipe endet. Und wir haben die Kreatur aber immer noch rumliegen. Viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. 7 Mana ist ein hoher Preis, aber ich bin ja einfach Fan von dieser Art von Effekt. Und damit rechnen, glaube ich, aktuell noch sehr wenige Leute einfach nur. Und man kann damit sehr viel herrlichen Unfug anstellen, sehr viele coole Spielzüge, vielleicht noch irgendwie den eigenen Kreaturen Indestructible geben oder über irgendwie Stuffy-Doll-Effekte arbeiten und so weiter und so fort. Und ein Reanimation-Spell aus jedem Friedhof nimmt man eigentlich immer gerne mal mit. Auf Platz 2 haben wir Taunt from the Rampart. 3 farblose, rot-weiß, eine Hexerei. Wir stacheln alle Kreaturen an, die unsere Gegner kontrollieren. Ich weiß inzwischen, was Goat auf Deutsch heißt. Bis zu unserem nächsten Zug können diese Kreaturen nicht blocken. Das größte Problem an Karten wie Disrupt Decorum ist erstens, dass sie im 1 gegen 1 sinnfrei sind, da bringen sie nichts mehr. Und dass eure Gegner sich absprechen können. Okay, wie blocken wir jetzt hier, damit wir möglichst wenig Leben verlieren? Ich hatte mal, bevor ich Mogis, glaube ich, daraus gebaut hatte, war es wie heißt denn der Boy? Hatte ich ein Cardur-Deck, was mit Disrupt Decorum und so gearbeitet hat. Und das hat immer irgendwie war es nervig und hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Taunt from the Rampart sagt einfach, das Ganze ist hinfällig. Ihr müsst angreifen, ihr könnt nicht blocken. Guckt, wie ihr da bitte den Schaden so gering wie möglich haltet. Und was dann nämlich noch das Problem ist, wir haben auch noch Angreifer. Oder im Idealfall. Und können damit irgendwo durchboxen auf einmal. Einfach zu sagen, dass jetzt gar nichts mehr blocken kann, ist in aggressiveren Decks eine ganz hervorragende Idee und ein toller Effekt. Dementsprechend hätten wir nicht noch die letzte Karte, die für mich so ein bisschen Meme-Level hat. Aber ich finde sie fantastisch. Dazu gleich. Ich finde es ist eine der besten Karten aus diesen gesamten Precons, wenn nicht sogar die beste. Und vielleicht sogar eine der coolsten aus dem gesamten Set. Ich finde die richtig cool. Aber zu guter Letzt haben wir ich wollte ja keine neuen Commander-Decks bauen. Und der hat mich wirklich sehr, sehr nah dran gebracht, diesen Vorsatz über den Haufen zu werfen. Grima, Sarumans Footman. Also Grima Schlangenzunge. 2 farblos, ein blaues, ein schwarzes Mensch. Helfer? Advisor. Er kann nicht geblockt werden. Und immer wenn Grima einem Spieler, einer Spielerin Kampfschaden zufügt, muss diese Person Karten von der Bibliothek ins Exil schicken, bis sie ein Instant oder Hexerei ins Exil geschickt haben. Diese Karte dürfen wir dann sprechen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Der Rest der ins Exil geschickten Karten geht dann unter die Bibliothek. Es ist also ein Chaos Wand on a Stick, der nicht geblockt werden kann. Ich liebe die Mir Combat Damage als Archetypen für Decks. Und das ist einfach der perfekte Commander dafür. Man kann damit sehr lustige Dinge treffen, wie ein Beast Within, wie ein Generous Gift, Teferi's Protection, tschüss, und all den gesamten Bums. Er kann natürlich auch super krass whiffen. Aber daraus, man kann damit, glaube ich, ein sehr witziges und sehr unterhaltsames Deck bauen mit irgendwelchen Enchantments, die sagen, immer wenn eine Kreatur Kampfschaden zufügt oder Equipments. Und alleine für diese kleine Variabilität und diese Möglichkeiten liebe ich das Ding. Ja, es ist wahrscheinlich nicht allzu stark. Und ich glaube, Grima wird sehr häufig abgeschossen werden. Einfach, weil niemand das möchte, dass die eigenen Sprüche gegen einen verwendet werden. Aber insgesamt finde ich die Karte einfach cool. Alleine, weil sie schon unblockbar auf sich drauf hat. Von daher, mir egal, was ihr sagt, ich finde die super. Das wären die 10 Karten, die ich mir aus den Precons rausgesucht habe, die ich cool finde. Insgesamt mag ich die Decks alle sehr, außer das Elfendeck. Ich finde diese ganze Warp-Mechanik also, furchtbar, wirklich. Was vor allen Dingen daran liegt, dass einfach auf diesen Karten viel zu viel Text ist. Aber sonst sind die alle cool geworden und man kann mit denen allen sehr gute Spiele haben, wie ich finde. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch eine schöne Zeit.